Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur heutigen Erzählung aus dem Buch Geheimnis des Glaubens von Regina Maria Stellner. Was bisher geschah? Felix hat vieles kennengelernt, was für den Besuch der Heiligen Messe spricht. Auch der Lobpreis, die Ehrung Gottes und unser Gebet und Gesang, beginnend mit dem Gloria der Engel zu Bethlehem und fortgeführt im Sanctus zur Einleitung des Hochgebetes, sind wichtige Teile der Messe. Aber, so fragt Felix, wenn mir so gar nicht danach ist, Gott zu loben, wenn mir eher im Gegenteil es richtig mies geht, was mache ich dann? Dann, sagt Ruth, ist es noch wichtiger, in den Lobpreis einzustimmen, und sie führt ihn ins Gefängnis nach Philippi, wo sie auf einen schwer bewachten Paulus treffen, der im Angesicht seiner scheinbar verzweifelten Lage nichts Besseres zu tun hat, als Gott zu danken und zu loben, und auf einmal wieder frei ist. Hören Sie nun die 15. Folge, gelesen von Regina Maria Stellner.
Ich verliebte mich, sagte Ruth, und zwar unglücklich. Sven, dem mein Herz gehörte, entschied sich für eine andere. In der Verzweiflung, in die ich dadurch geriet, brauchte ich jemanden, an dem ich mich festhalten konnte. Jemanden, der immer für mich da war. Und ich merkte, dass es nur einen wirklichen Halt für mich gab. Gott. Gott war in dieser Situation dein Halt? Hast du ihm denn keine Vorwürfe gemacht, dass du überhaupt erst in diese schlimme Lage gekommen bist? Ich muss ehrlich sagen, dass mein Verhältnis zu ihm anfangs abkühlte und dass ich mich teilweise auch sehr von ihm verlassen fühlte. Dann kam ein Abend, an dem ich stundenlang vor einem Marienbild kniete und einen Rosenkranz nach dem anderen betete. Von diesem Abend an hatte ich wieder inneren Frieden mit Gott. Und nach bekam ich eine tiefere Verbindung zu ihm als je zuvor. Ich begann immer mehr zu beten und regelmäßiger in die heilige Messe zu gehen, bis ich schließlich sogar jeden Tag ging. So schaffte ich es auch, nach einiger Zeit den Kontakt zu Sven abzubrechen und mein Leben trotzdem weiterzuleben. Dein Leben trotzdem weiterzuleben? War das so schwer? Wollte Felix wissen. Oh ja, das war sehr schwer. Am Anfang habe ich an manchen Tagen stundenlang geweint. Und es gab Zeiten, da konnte ich die Menschen nur zu gut verstehen, die das Leben so schlimm finden, dass sie es beenden wollen. Es dauerte etwa ein Jahr, bis es zumindest wieder einzelne Tage gab, an denen ich das Leben schön finden konnte. Aber es ging weiter und diese Tage nahmen zu. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie man so sein kann. Wie man nur wegen eines gebrochenen Herzens so verzweifelt sein kann. Nun, die Menschen sind verschieden. Und für einige reicht ein gebrochenes Herz aus, um über eine lange Zeit hinweg sehr unglücklich zu sein. Das frage ich mich gar nicht, Ruth. Ich kann es verstehen. Eine Weile war es still zwischen ihnen. Dann meinte Felix, in dieser schweren Zeit gab dir die Messe also sehr viel Halt, aber irgendwann bist du ja über Sven hinweggekommen und trotzdem noch so oft gegangen. Warum? Hätte es nicht gereicht, wenn du dann wieder nur am Sonntag gegangen wärst? Für mich nicht mehr. Ich hatte entdeckt, wie viel Kraft es mir gab, wenn ich möglichst oft ging und Jesus in der Heiligen Kommunion empfing. Nachdem ich das gemerkt hatte, wollte ich nicht mehr darauf verzichten. Oft stand ich schon sehr früh auf, um noch vor der Arbeit in die Kirche zu gehen. Denn mir war aufgefallen, dass die Arbeitstage, an denen ich das machte, viel besser liefen. Inwiefern liefen sie besser? Ich hatte mehr innere Kraft und mehr Liebe in mir. Und das kam den Menschen zugute, mit denen ich zu tun hatte. In meinem Beruf war es so wichtig, nicht abzustumpfen, sondern die Menschen, um die man sich kümmern musste, wirklich wahrzunehmen, mit all ihren Bedürfnissen und Sehnsüchten, sie gut zu behandeln, trotz mancher Schwierigkeiten, die sie einem bereiteten. Und das war manchmal gar nicht leicht, denn es gab immer beides. Bewohner, die so liebenswert waren, dass man sich freute, wenn man ihr Zimmer betrat. Und Bewohner, die so schlecht gelaunt und verbittert waren, dass man am liebsten einen weiten Bogen um sie gemacht hätte. Nach und nach erkannte ich, dass ihre Verbitterung die Folge tiefer Verletzungen war und dass sich alle im Grund nur nach einem sehnten, nach Liebe. Und ich begann, mich um immer mehr Liebenswürdigkeit, gerade den Schwierigen gegenüber, zu bemühen. Die Kraft dazu bekam ich in der Heiligen Messe. In sie legte ich alle meine Sorgen hinein und brachte sie vor Gott. Alle Menschen, die mir das Leben schwer machten, alle, die selbst große Probleme hatten, alle, die mir am Herzen lagen, brachte ich zu Gott und bat ihn um seine Hilfe. Und hat es etwas gebracht? Oh ja, es hat sehr viel gebracht. Aber ich musste Geduld haben. Bei manchen wirkte das Gebet sehr schnell, bei anderen dauerte es sehr lange. Am meisten berührt hat mich die Veränderung einer Frau, die mir das Leben besonders schwer gemacht hatte. Nicht nur, dass sie mich schlecht behandelt hatte. Sie hatte mich auch noch bei anderen negativ dargestellt und falsche Gerüchte über mich in die Welt gesetzt. Diese Frau begann auf einmal, mir gegenüber immer liebenswerter zu werden. Sie begrüßte mich mit einem Lächeln, wenn ich in ihr Zimmer kam, schenkte mir Pralinen, um mir eine Freude zu machen, und begann, mit mir über ihr Leben zu sprechen. Es kam so weit, dass ich mich manchmal nach Dienstende zu ihr ins Zimmer setzte und tiefgehende Gespräche mit ihr führte. Als sie starb, hinterließ sie eine große Lücke in meinem Leben. Und diese Veränderungen führst du auf die Heilige Messe zurück? War es nicht einfach so, dass du selbst so liebenswert zu den anderen warst, dass auch sie liebenswert zu dir waren? Nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. An diesem Sprichwort ist mit Sicherheit viel Wahres dran. Und trotzdem führe ich die Veränderungen auf die Heilige Messe zurück, denn ohne sie hätte ich nicht die Kraft gehabt, den anderen so viel Liebe zu schenken. Man kann nur geben, was man selbst hat. Und es war nicht gerade so, dass ich durch eine erfüllende Beziehung zu einem Menschen genug Liebe bekommen hätte, um sie weitergeben zu können. Im Gegenteil. Das, was ich mit manchen Menschen erlebt habe, hat mir die Kraft zu lieben eher entzogen als gegeben. Reicht dir die Liebe deiner Familie und deiner Freunde denn nicht aus, um dich mit genügend Liebe zu erfüllen? Nein, sie reichte nicht aus. Ich wusste zwar, dass immer jemand für mich da war, wenn ich wirklich jemanden brauchte. Doch wenn ich abends heimkam und in meinem Zimmer saß, war ich allein. Ich brauchte in meinem Leben eine Quelle, um aufzutanken. Eine Quelle, die mir selbst so viel Liebe schenkte, dass ich diese auch weitergeben konnte. Und das war die Heilige Messe. Und nach spürte ich, wie ich durch die Liebe, die Gott mir darin schenkte, innerlich so verwandelt wurde, dass sich sogar meine Motivation, in die Heilige Messe zu gehen, veränderte. Ging ich anfangs in erster Linie, um etwas zu erhalten, so ging ich zuletzt in erster Linie, um bei Gott zu sein und ihm zu danken für alles, was er in meinem Leben bewirkte. Aus diesem Grund bin ich noch nie gegangen, meinte Felix nachdenklich. Probier es doch einmal aus und schau, was passiert, ermunterte Ruth ihn. Wieder saßen sie eine Weile schweigend nebeneinander. Dann sagte Ruth, ich hab dir inzwischen vieles gezeigt, was dir dabei helfen kann, die Heilige Messe besser zu verstehen. Aber auf etwas bin ich noch gar nicht eingegangen. Auf die Texte im ersten Teil des Gottesdienstes, die Lesung und das Evangelium. Das möchte ich jetzt noch tun, denn auch sie sind von entscheidender Bedeutung, da Gott selbst in ihnen zu uns spricht. Es sind Gottes Worte, die wir in der Bibel finden und die wir sowohl in der Lesung als auch im Evangelium zu hören bekommen. Und wir sollten der gute Boden sein, auf den sie fallen und reiche Frucht bringen. Inwiefern sollen wir denn Frucht bringen? Wollte Felix wissen. Indem wir genau darauf achten, was Gott uns sagen will, und im Anschluss an die heilige Messe danach handeln, erklärte Ruth. Das Wort Gottes hat eine unglaubliche Macht. Es kann unser ganzes Leben verändern, wenn wir es nur zulassen. Doch bevor ich nach weiteren Worten suche, um dir das genauer zu erklären, möchte ich dich noch einmal mit auf die Reise nehmen und dir einen Menschen zeigen, der sein ganzes Leben an den Worten, die Gott zu ihm sprach, ausrichtete. Wohin geht es denn dieses Mal? Fragte Felix neugierig. Das Land verrate ich dir noch nicht, meinte Ruth geheimnisvoll. Aber die Zeit kann ich dir schon einmal sagen. Wir reisen in die 80er Jahre, in ein sehr armes Land, in dem du noch nie zuvor gewesen bist. Unterwegs mit der Heiligen der Dunkelheit. Und wie zu Beginn ihrer Reise waren sie wieder einmal mitten in einer heiligen Messe. Sie fand in einer einfachen Kapelle statt. Vorne standen ein schlichter Altar und ein Ambo. Daneben eine große Statue der Gottesmutter, die mit einem Orden geschmückt war. An der Wand hinter dem Altar war der gekreuzigte Christus zu sehen. Bänke gab es nicht, so dass die zahlreichen Schwestern, die alle einen weißen Sari mit blauen Streifen an den Rändern trugen, auf dem nackten Boden saßen. Im Moment herrschte Stille, und die Schwestern blickten ehrfürchtig nach vorne zum Kreuz, unter dem die Worte »I thirst« zu lesen waren. Dann standen der Priester und zugleich mit ihm alle Schwestern auf und stimmten aus ganzem Herzen in ein Halleluja ein, das so mitreißend war, dass sogar Felix mitsang. Als der Priester auf Englisch zu sprechen begann, machten die Schwestern ein Kreuzzeichen auf die Stirn, den Mund und das Herz. Ah, sie waren also gerade beim Evangelium. Englisch verstand Felix relativ gut, und so konzentrierte er sich auf den Text, um genau zu hören, welches Evangelium an diesem Tag verkündet wurde. Es war ein Text nach Matthäus. Und während der Priester diesen vorlas, übersetzte Felix innerlich Satz für Satz. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kaum war das Evangelium zu Ende, deutete Ruth Felix an, die Kapelle zu verlassen. Erstaunt sah er sie an, folgte ihr dann aber nach draußen und stieg hinter ihr die Treppe zum Innenhof hinab. »Verrätst du mir jetzt, wo wir dieses Mal gelandet sind?« fragte Felix neugierig. »In Kalkutta, einer Stadt in Indien«, klärte Ruth ihn auf. »In Indien? Hier war Felix tatsächlich noch nie gewesen.« »Wenn wir in Indien gelandet sind, warum wurde die Messe dann auf Englisch gelesen?« »Hier sind immer wieder Priester aus dem Ausland zu Gast, die die indische Sprache nicht beherrschen. Diese lesen die heilige Messe dann oft auf Englisch.« »Das ist nachvollziehbar«, meinte Felix. »Doch es gibt noch etwas, das ich nicht verstehe. Warum sind wir denn nicht länger in der Messe geblieben? Wir haben ja kaum etwas davon mitbekommen.« »Weil das, was ich dir dieses Mal zeigen wollte, bereits stattgefunden hat. Ich wollte, dass du das Evangelium des Tages hörst, bevor wir einer ganz besonderen Schwester folgen werden, um zu sehen, wie sie dieses Evangelium hier in Kalkutta in die Tat umsetzt.« »Und welche Schwester wird das sein?« »Mutter Teresa, die dieses Jahr noch heilig gesprochen wird.« »Mutter Teresa? War sie in der Kapelle?« Ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Wie solltest du auch? Bei der Heiligen Messe ist sie eine von vielen, die vor Gott hintritt. Sie stand ganz hinten neben der Tür und ist körperlich betrachtet sogar kleiner als viele ihrer Mitschwestern. Doch in Bezug auf das, was sie alles schon bewirkt hat, ist sie viel größer. Felix bedauerte, dass er die einzelnen Schwestern nicht genauer betrachtet hatte. Auf der anderen Seite war er nicht wegen der Schwestern in der Kapelle gewesen, sondern wegen des Evangeliums, und auf dieses hatte er genau geachtet. Mutter Teresa würde er schon noch sehen. Das hatte Ruth ja gerade angekündigt. Er dachte noch einmal an alles, was er in der Kapelle gesehen hatte, und da fiel ihm die Marienstatue mit dem Orden wieder ein. Wieso trägt Maria einen Orden? Das habe ich noch nie gesehen. Diesen Orden hat Mutter Teresa von der Königin von England bekommen, um zu zeigen, dass alles, was sie an Gutem tut, nicht ihr Verdienst ist, sondern das Werk Jesu hat sie ihn seiner Mutter geschenkt. Sie hat Maria auch andere Orden umgehängt. Die Auswahl, die sie dabei hatte, war ja groß genug, denn Mutter Teresa bekam so viele Orden und Auszeichnungen, dass nach ihrem Tod 7 einfache Militärspinde damit gefüllt werden konnten. Wenn sie sich darüber freute, dann nur, weil dadurch das Wirken Gottes gewürdigt wurde. Nie ging es ihr um ihre eigene Person, immer nur um ihn. Sie wollte alles tun, um seinen Durst zu stillen. Daher also die Worte unter dem Kreuz, I thirst. Richtig, bestätigte Ruth. Aber wonach dürstet Jesus? Nach Liebe, zu ihm und zu den Mitmenschen. Und um diesen Durst zu stillen, kam Mutter Teresa täglich in der Heiligen Messe zu ihm, war im stundenlangen Gebet mit ihm verbundener und gab ihr eigenes Leben hin, um Jesus in möglichst vielen Menschen zu lieben. Warum liebte sie Jesus und anderen Menschen? Wie soll so etwas überhaupt möglich sein? Es ist möglich, weil Jesus sagte, dass wir alles, was wir für andere tun, automatisch auch für ihn tun. Wenn wir Kranke oder Gefangene besuchen, besuchen wir gleichzeitig ihn. Wenn wir Hungernden zu essen geben, Durstigen zu trinken, Nackte begleiten und Obdachlose aufnehmen, geben wir automatisch auch Jesus Essen, Trinken und Kleidung und nehmen ihn bei uns auf. Wenn wir auf Menschen zugehen, die ausgegrenzt werden, gehen wir auf Jesus zu. Kurz und gut, immer wenn wir anderen voller Liebe begegnen, begegnen wir Jesus voller Liebe. Und wir werden zu einem Licht in der Welt, genauso wie Jesus es im heutigen Evangelium wünscht. Ruth ließ Felix kurz Zeit, über das Gehörte nachzudenken, bevor sie meinte, damit du ein Beispiel für Mutter Teresas Wirken siehst, werden wir wieder ein wenig in der Zeit reisen. Nicht weit, nur eine Stunde, bis die Messe und das Frühstück vorbei sind. Gleich darauf war der Innenhof gefüllt mit Schwestern, die emsig einer Arbeit nachgingen. Eine stand an der nahegelegenen Wasserpumpe und ließ Wasser in einem bereitstehenden Eimer fließen. Eine andere stand mit einem leeren Eimer daneben, in dem ein Sari darauf wartete, gewaschen zu werden. Wieder eine andere kehrte mit einem breiten Besen den Staub zusammen, der überall verteilt lag. Wie kann dieser Innenhof nur so staubig sein, wenn die Schwestern scheinbar so fleißig sind? Wandte Felix sich an Ruth. Weil hier in Kalkutta überall Staub liegt, erklärte diese. Außerdem ist das hier noch gar nichts. Warte einmal ab, bis wir auf der Straße sind. Dann wirst du erst sehen, wie es ausschaut, wenn es irgendwo richtig staubig ist. Dem Lärm nach musste es sich bei der nächsten Straße um eine recht große handeln, die nahe am Haus vorbeiführte. Denn Felix konnte die vorbeifahrenden Fahrzeuge und das Geschrei mehrerer Menschen deutlich hören. Nach und nach kamen immer mehr Schwestern in den Innenhof, alle ausgestattet mit einem Eimer und einem Sari, welcher gewaschen werden musste. Doch von Mutter Teresa war immer noch nichts zu sehen. Langsam wurde Felix ungeduldig. Da näherte sie sich endlich, umringt von einer Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter, die an ihren Lippen hingen. Felix nutzte die Zeit, in der sie sich mit den Anwesenden unterhielt, um sie selbst genauer zu betrachten. Sie war wirklich ziemlich klein. trug ebenso wie alle anderen Schwestern den weißen Sari mit den blauen Streifen und an den Füßen einfache Sandalen. Ihrem Gesicht nach war sie schon im fortgeschrittenen Alter, denn sie hatte zahlreiche Falten, vor allem wenn sie lächelte. Und das tat sie im Lauf des Gespräches immer wieder. Sie lächelte die Menschen an, die sich mit ihr unterhielten, und kurz bevor sie den Innenhof verließ, die Schwestern, die dort arbeiteten. Felix und Ruth schlossen sich der Gruppe an und traten zusammen mit ihr hinaus auf die Straße. Und jetzt verstand der junge Mann, was Ruth mit richtig staubig gemeint hatte. Überall befand sich Staub. Auf der Straße, neben der Straße, ja, auch in der Luft über der Straße. Denn die vorbeifahrenden Autos und Lastwagen wirbelten ihn auf und sorgten dafür, dass er sich noch mehr verteilte. Die Fahrbahn, an der sie entlang gingen, war ziemlich groß. Felix zählte die Spuren. Es waren 6. In der Mitte befanden sich Schienen für eine Straßenbahn. Immer wieder kamen sie an Menschen vorbei, die mitten auf dem Weg ihr Nachtlager aufgeschlagen hatten und nun dabei waren, sich für den Tag vorzubereiten. Sie alle waren spärlich gekleidet und die meisten so dünn, dass man die einzelnen Knochen sehen konnte. Manche hielten einen Stofffetzen in der Hand und wuschen ihn in einem kleinen Rinnsal, das auf dem Boden entlang lief und auf dem sich ein seltsamer weißer Schaum gebildet hatte. Andere schoben den Schaum beiseite, befeuchteten den Zeigefinger mit dem darunter fließenden Wasser und putzten sich dann die Zähne damit. Viele unterbrachen ihre Arbeit kurz, als Mutter Teresa ihnen ein freundliches Lächeln schenkte und einen guten Tag wünschte. Dort seht ihr Jesus. In jedem dieser Armen begegnet ihr Jesus, wandte sie sich dann an die Ehrenamtlichen, die ihr folgten.
Sie hörten Geheimnis des Glaubens von Regina Maria Stellner. Ein fiktiver Roman über die heilige Eucharistie. 15. Folge. Gelesen von Regina Maria Stellner. Erschienen im FE Medienverlag Kisleck.